Ich habe da einen Text schon. Achan Tanisaro, ein amerikanischer Mönch, der sehr viel schreibt. Dem möchte ich beginnen. Wir sind eine ungeduldige Gesellschaft. Alles muss schnell gehen. Die Ergebnisse müssen schnell vorliegen oder wir verlieren schnell das Interesse. Gerade weil wir so ungeduldig sind, verstehen wir nicht, worum es bei der Geduld eigentlich geht. Wenn man uns sagt, wir sollen Geduld haben, verstehen wir das oft als Zeichen, als sollte uns nichts an den Ergebnissen gelegen sein, als sollten wir uns nicht zu viel aus der Übung machen, als sollten wir den Dingen einfach so ihren Lauf lassen, wie es ihnen gerade passt. Wir glauben, dass Geduld das Fehlen von Entschlossenheit bedeutet, mangelndes Engagement, dass es hieße, sich nicht zu kümmern und kein Interesse daran zu haben, wann sich die Dinge zusammenfinden werden, wann sich Ergebnisse zeigen werden. Das ist es nicht, was Geduld bedeutet. Geduld heißt, in seiner Lehrausübung ohne Unterlass an den Ursachen zu arbeiten, ganz gleich, wie lange es dauert, bis sich Ergebnisse zeigen. Anders gesagt, man ist entschlossen in seiner oder ihrer Übung. Man lässt nicht locker, man bleibt dabei, langsam aber beständig. Kanti, das Pali-Wort, das wir oft für Geduld mit Geduld übersetzen, bedeutet auch Ausdauer. Es bedeutet, dass man nicht locker lässt, selbst wenn es lange dauert, bis sich Ergebnisse zeigen. Anders gesagt, man ist entschlossen in seiner Übung. Man lässt nicht locker. Und bleibt dabei, langsam, aber beständig. Kanti, das Pali-Wort, das wir oft mit Geduld übersetzen, bedeutet Ausdauer. Es bedeutet, dass man nicht locker lässt, selbst wenn es lange dauert, bis sich Ergebnisse zeigen. Jetzt ist mein Blick auf den vorigen Absatz gegangen und so wiederhole ich mich. Auch eine Geduldsübung. Man lässt keine Enttäuschung aufkommen. Man erinnert sich daran, das ist ein Weg, der seine Zeit braucht. Schließlich müssen wir eine Menge Gewohnheiten ablegen, denen wir schon wer weiß wie lange frönen. Also ist es doch nur einleuchtend, dass es auch eine lange Zeit dauern wird, um diese Gewohnheiten wieder abzulegen. Die einzige Möglichkeit, sie abzulegen, besteht darin, in der Übung nicht locker zu lassen, entschlossen zu sein bei dem, was man da tut. Und diese Entschlossenheit ist es, die am Ende den Unterschied ausmachen wird. Ja, wenn ich da lese, wir sind eine ungeduldige Gesellschaft, dann irgendwie denke ich mir dann, ja, okay, wir hatten jetzt auch Gelegenheit, Geduld zu lernen in diesem oder jenem, was alles nicht möglich war oder ist. Und trotzdem, gleichzeitig ist es ein Thema, das dennoch immer wieder Bedeutung hat. Und diese Qualität von Kanti in der Pali-Sprache ist eine sehr schöne Qualität, die auch in vielen alltäglichen Umständen auch hilfreich ist. Das ist eine Qualität, die in unserer Kultur im Westen halt nicht so stark üblicherweise entwickelt ist. Es hat für mich auch was zu tun mit Stetigkeit. Und vielleicht kennt jemand Menschen, die aufgrund ihrer Stetigkeit über lange Zeit irgendetwas aufgebaut haben oder zu irgendetwas gebracht haben. Nicht schnell, nicht mit Druck, sondern einfach dranbleiben. Oder vielleicht weißt du das auch von dir selbst in irgendeiner Sache, wo du mit Stetigkeit und Ausdauer, selbst wenn Schwierigkeiten aufgetaucht sind, einfach dran geblieben bist und das mit der Zeit Resultate gebracht hat. Und vielleicht nicht unbedingt Resultate, die man von einem Moment zum anderen sieht, sondern die sich langsam ergeben. Es ist so ähnlich wie, da gibt es ein Gleichnis des Buddha, das ich nicht so ganz genau im Kopf habe, aber da geht es darum, irgendein Holzstück bei einem Werkzeug immer wieder zu umfassen und dieses Werkzeug zu benutzen. Und dass mit der Zeit es irgendwie abgegriffen wird und sich abwetzt. Aber man kann nicht sagen, heute ist es so viel und morgen ist es so viel, sondern mit der Zeit hinterlässt es seine Spuren. Auch in der Meditationspraxis und in der Dharma-Praxis kann Geduld eben etwas, eine Qualität sein, die wir, wenn wir sie nicht haben, wohl auch entwickeln müssen. Das wieder ehrwürdige Vivekananda immer wieder zu sagen pflegte, wenn man Vipassana Meditation praktiziert, dann braucht man viel Geduld. Und wenn man das nicht hat, dann lernt man es zumindest. Und mit der Zeit, wenn man dran bleibt. Und der Vergleich ist der wie ein Landwirt, der den Boden bereitet und auch weiß, dass Dinge Zeit brauchen, reif zu werden. Und trotzdem ist er nicht passiv und trotzdem ist da auch ein Vertrauen da. Es braucht Zeit, es braucht Arbeit und es geht in seiner Zeit. Und ich erinnere mich an eine Erfahrung in Nepal im Kloster, wo ich diese Satipatthana Sutta gelesen habe, wo es heißt, wenn man 7 Tage lang kontinuierlich achtsam ist, dann ist ein großes Erwachen möglich. Dann haben wir gedacht, okay, jetzt versuche ich 7 Tage kontinuierlich achtsam zu sein und so mir angestrengt. Und dann gab es ein paar Momente der Unachtsamkeit gleich nach einer halben Minute. Oje, nochmal anfangen. Und das hat mit der Zeit irgendwie so einen Druck und so eine Ruhelosigkeit mit sich gebracht. Und eigentlich eine Dummheit rückwirkend gesehen. Weil die Idee dahinter war irgendwie mit dem Willen etwas erreichen zu können. Nur mit dem Willen. Es braucht mehr als nur den Willen. Es braucht eben Wille ist gut, aber es braucht auch Bedingungen im Auge zu haben. Und die ändern sich nicht nur, weil der Wille zu etwas da ist. Das heißt auch hier so Bedingungen schaffen und Dinge reifen in ihrer Zeit. Vielleicht auch nicht unbedingt in 7 Tagen. Das heißt auch, wenn nicht in 7 Tagen, dann in 7 Wochen oder nicht in 7 Monaten oder in 7 Jahren. Das ist auch symbolisch zu sehen. Gibt es ein schönes Gedicht von Rainer Maria Rilke, auch über die Geduld, das ich gern vorlesen möchte. Es lässt sich auch vieles andere anwenden. Nicht nur die Meditationspraxis. Man muss den Dingen die eigene, stille, ungestörte Entwicklung lassen, die tief von innen kommt und durch nichts gedrängt oder beschleunigt werden kann. Alles ist austragen und dann gebären. Reifen wie der Baum, der seine Säfte nicht drängt und getrost in den Stürmen des Frühlings steht, ohne Angst, dass dahinter kein Sommer kommen könnte. Er kommt doch. Aber er kommt nur zu den Geduldigen, die da sind, als ob die Ewigkeit vor ihnen läge, so sorglos, still und weit. Man muss Geduld haben gegen das Ungelöste im Herzen und versuchen, die Fragen selbst lieb zu haben. Wie verschlossene Stuben und wie Bücher, die in einer sehr fremden Sprache geschrieben sind. Es handelt sich darum, alles zu leben. Wenn man die Fragen lebt, lebt man vielleicht allmählich, ohne es zu merken, eines fremden Tages in die Antwort hinein. Rainer Maria Rilke. Der Absatz gefällt mir auch gut. Aber er kommt nur zu den Geduldigen, die da sind, als ob die Ewigkeit vor ihnen läge, so sorglos, still und weit. Und diese Ewigkeit vor einem liegend, bringt wieder in den Moment. Nun, Geduld ist nicht unbedingt, naja, ich warte eben. Es hat was, ist eine andere Qualität als einfach zu warten, geduldig auf etwas zu warten, sondern es bringt auch in den Moment. Nun, Kanti in der Pali-Sprache wird aber nicht nur mit Geduld übersetzt. Und das ist eines der 10 Paramis. In der Theravada-Tradition kennen wir 10 Paramis, in der tibetischen Tradition 6 Paramis. Ich bin nicht ganz sicher, ob es in der tibetischen Tradition auch vorkommt. Aber es macht keinen Unterschied. Es geht darum, eine heilsame Qualität, die wert ist, entfaltet zu werden im Herzen. Und so heißt es in der Mythologie, dass der Buddha über viele Leben auch diese Qualitäten, diese sogenannten Vervollkommnungen, heilsame Qualitäten entfaltet hat. Und so auch Kanti, Geduld. Und da gibt es alle möglichen Geschichten, wie er das gelebt hat. Und die sind manchmal extrem. Und ich habe sie auch nicht zur Hand. Jetzt. Aber es geht hier auch um, ja, wirklich einen Wert zu legen, solche Qualitäten zu stärken und auch Schwierigkeiten und Hindernisse im Leben oder in der Praxis als eine Möglichkeit zu sehen, eben solche heilsame Qualitäten des Herzens zu entfalten. Wenn nur alles leicht und schnell geht, haben wir nicht die Möglichkeit dazu. Und nachdem das Leben aber sowieso nicht ist, ist es hilfreich, Geduld zu entfalten. Aber lass mich noch etwas näher diesen Begriff Kanti ansehen. Er hat verschiedene Synonyme, wenn wir sie übersetzen, und verschiedene, weil das eigentlich ein Begriff ist, der mehr als ein Wort beinhaltet. Man könnte es übersetzen mit Geduld, aber auch mit Ausdauer, aber auch mit Nachsicht. Das ist ein wichtiger Aspekt, Nachsicht, besonders in Beziehungen zu anderen Menschen. Auch wird es übersetzt mit Duldsamkeit und auch hat es diesen Sinn des Ertragens, wobei gerade dieses Ertragen erläutert werden muss, weil nicht alle Formen des Ertragens gleichzusetzen mit Kanti sind. Der ehrwürdige Mahasiddhāsayadā beschreibt Kanti auch als das Gegenstück zu Ärger und Aversion, also eine Form von Adosa. Adosa bedeutet nicht Hass, nicht Aversion. Und es gibt 2 Qualitäten, die als Adosa beschrieben werden, nämlich Metta, das Wohlwollen, die Liebe im weitesten Sinne, die unkonditionierte Liebe und Kanti. Während Metta oft, so beschreibt es Mahasiddhāsayadā, eher oft kurzlebig ist, ist Kanti sozusagen der lange Atem von Metta, die Nachsicht, die Geduld und das sich auch hineinöffnen in schwierigen Situationen. Und beschrieben in den Kommentaren wird es als, es hat die Charakteristik des Annehmens, es hat die Funktion, Wünschenswertes und Nicht-Wünschenswertes zu ertragen. Beides. Das ist nicht genau das Gleiche wie Gleichmut. Weil auch Gleichmut Wünschenswertes und Nicht-Wünschenswertes erträgt. Aber vielleicht ist Ertragen hier nicht der richtige Ausdruck, sondern es ist, Gleichmut ist unbewegt in der Polarität von Angenehmen und Unangenehmen. Es ist einfach präsent und klar. Während die und ist auf keinen Fall etwas, was durch Reflexion oder Wille entsteht. Während Kanti, Geduld, durchaus durch gewisse Reflexion und ein bewusstes sich in etwas hinein öffnen entstehen kann. Es ist noch nicht Gleichmut. Es mag sogar sein, dass es einen gewissen Widerstand gibt, aber durch dass es sich hineinöffnen und auch die Bereitschaft, sich dieser Schwierigkeit zu öffnen, entsteht etwas und verändert sich etwas. Und das macht eben auch dieses Kanti aus. Die Manifestation von Kanti ist Duldsamkeit und Toleranz. Und dann heißt es auch nicht Widerstreit im Sinne, nicht etwas vergelten, so wie du mir, so ich dir etwa. Und die Ursache, heißt es von Kant, ist die Dinge sehen, wie sie sind. Also eine relative Wachheit und Nüchternheit. So wird es in Abhidhamma Sangahi im Kommentar dazu beschrieben. Es gibt mehrere Lehrreden in der Samyutta Nikaya, wo die Götter streiten und auch Götter streiten. Und einer, der König der Götter von einer bestimmten Götterwelt, Sakka, besiegt gerade den Götterkönig der Asuras. Das Asuras sind immer die Bösen eher, die den Streit suchen und Sakka eher, also der das Heilsame entfaltet. Und da gibt es eine ganze Menge von kurzen Lehrreden, wo der Götterkönig Sakka den Götterkönig Vepachitti gefangen nimmt. Und Vepachitti ist zwar gefangen genommen, aber er schimpft den Götterkönig Sakka. Und auf ganz grausliche Weise. Und Götterkönig Sakka bleibt aber freundlich. Hat ihn zwar gefangen genommen, später hat ihn dann auch wieder freigelassen, aber er gibt es nicht zurück. Und der Wagenlenker vom Götterkönig Sakka sagt dann immer, du kannst ja nicht jetzt nicht dich so beschimpfen lassen. Gib's ihm zurück, gib's ihm. Sag's ihm rein, so auf die Tour. Und Götterkönig Sakka sagt, nein, das bringt es nicht, Unheilsames mit Unheilsamen vergelten und Hass mit Hass vergelten. Ich ertrage diese Worte. Dann sagt der Wagenlenker vom Götterkönig Sakka, naja, aber der glaubt, du bist der Schwächling. Du kannst ja nicht einfach still sein. Und so geht diese Konversation hin und her zwischen dem Wagenlenker und dem Götterkönig Sakka. Zum Beispiel sagt er hier, Götterkönig Sakka, einer, der einen Zornigen mit Zorn heimzahlt, macht auch für sich die Dinge schlechter. Einem zornigen Mann nicht mit Zorn heimzuzahlen, gewinnt man einen Kampf, der schwer zu gewinnen ist. Und was in den Texten so rauskommt, ist der Unterschied zwischen etwas ertragen, weil man schwach ist und weil man es ertragen muss. Menschen, die in einer sehr schwachen Position sind, müssen vielleicht so manches ertragen und es ist eher ein passives Ertragen. Und das hat hier Götterkönig Sakya klar gemacht, ich ertrage das nicht passiv, sondern es ist ein bewusster Entschluss. Und da ist der feine Unterschied, wenn wir über Geduld, Duldsamkeit sprechen, dann ist es nicht ein passives Ertragen von etwas, sondern ein sich hineinöffnen mit Wachheit und Weisheit und Achtsamkeit. Das heißt, sich auch dem Leiden hineinöffnen. Diesen Ausdruck der Toleranz finde ich auch in einem mehr säkulären Kontext des Mindful Self-Compassion zum Beispiel. Da hat etwa Chris Germer, der dieses Programm entwickelt hat, ebenso spricht er von so 4 Stufen des Annehmens, wenn etwas schwierige Emotionen oder schwierige Körperempfindungen auftauchen. Und da ist die erste Stufe, die er hier nennt, das erste ist mal Widerstand, meistens. Vielleicht beginnt man dann, sich etwas zu öffnen und Interesse zu finden und zu erforschen, hey, was ist da? Was ist da für ein Gefühl oder was ist da für ein Schmerz oder was auch immer? Was ist da für eine schwierige Situation? Und ob schon da Widerstand ist, man beginnt sich etwas zu öffnen. Und das ist der wichtige Punkt. Dieses sich leise, sorgsam ein Stückchen öffnen und beginnen zu tolerieren. Und dieses Tolerieren bedeutet noch nicht, dass man im kompletten Gleichmod ist und sich total öffnen kann. Aber man hat diesen Entschluss gefasst, okay, lass mich mal sein damit. Und hier beginnt eben Toleranz, eine Form von Kanti, wenn auch noch nicht so ganz hundertprozentig, aber doch. Kann ich mit der Enge sein, kann ich mit diesem Schmerz sein, kann ich mit diesem schwierigen Gefühl sein, kann ich mit dieser Trauer sein oder mit was auch immer. Und das kann sich im nächsten Schritt öffnen, noch etwas mehr zulassen, etwas weicher werden, noch mehr zulassen. Der Widerstand wird weniger. Und dann spricht er hier von einem Punkt oder einer Phase des sich Anfreundens. Es wird vertraut. Sich anfreunden mit Trauer, sich anfreunden mit einem chronischen Schmerz oder was ich immer, wir mögen es vielleicht immer noch nicht, wahrscheinlich nicht, aber es wird vertraut. Wir sind nicht so im ständigen Widerstand. Und es geht nur über Erforschen, Interesse und dann auch beginnen, etwas zu tolerieren, was wir lieber nicht hätten und doch tolerieren. Das ist ebenso ein Aspekt von Kanti. Eine Teilnehmerin bei einem Retreat, die nicht gar so viel meditiert hat noch damals und relativ schwieriges Retreat hatte mit körperlich, sind doch einiges an Schmerzen hochgekommen, aufgetaucht, auch emotional. Und am Ende des Retreats hat sie gesagt, ja, eigentlich interessant, da lernt man auch was auszuhalten. Und eigentlich in unserer Zeit lernt man das nicht mehr so, etwas auszuhalten. Und damit hat sie, und sie hat jetzt nicht gekämpft die ganze Zeit, sondern auch in dieser Zeit einen Prozess gehabt von langsam etwas, was sie verhindern wollte und was sie loswerden wollte, sich hinein zu öffnen. Und offensichtlich hat es was bewirkt, weil ich habe sie auch noch später, Jahre später, immer wieder angetroffen bei diversen Retreats als Teilnehmerin. Dieses sich öffnen, lernen, etwas auszuhalten. Aber der feine Unterschied ist, wenn ich etwas aushalte und mich innerlich verschließe oder vielleicht innerlich abhaue, ich beiß mich da durch, aber ich will es gar nicht mitkriegen oder so, das ist ein passives Tolerieren, das ist ein passives Ertragen. während ein Hineinöffnen, das ist ein Aspekt von Geduld und ein aktives Ertragen, etwas aushalten lernen. Vielleicht haben wir so kleine Übungsfelder und merken, oh, da ist was schwierig über den Tag oder da irritiert mich etwas oder was auch immer. Ah, wie? Natürlich müssen wir nicht alles mit uns machen lassen. Aber es gibt immer wieder so Gelegenheiten, wo wir auch was nicht ändern können. Wie kann ich mich da hinein öffnen mit einer gewissen Toleranz, Nachsicht, Geduld? Nachsicht ist auch ein schöner Aspekt von Kanti. Nachsicht auch mit sich selber. Vielleicht Nachsicht, wenn man irgendwie nicht so den Erwartungen, die man sich hat, immer ihnen nachkommen kann. Und wie gesagt, es bedeutet aber nicht, alles einfach nur laufen zu lassen. Das heißt, auch Nachsicht kann einen gewissen Frieden mit sich bringen. Ein Aspekt von Kanti ist auch der, wenn es zusammengeht mit Energie und einer gewissen Anstrengung, nämlich Schwierigkeiten als Herausforderung sehen und gleichzeitig vielleicht auch mit weisen Reflektieren sehen, wie kann ich mit dieser Herausforderung umgehen. Gerade in der Zeit jetzt hat man oft Gelegenheit dazu, wenn Dinge nicht so gehen, wie wir es gern hätten. Wenn irgendwelche Regeln oder was auch immer Dinge schwierig machen oder fast unmöglich machen. Ich sitze so oft da und denke mir, wie kann man das jetzt lösen? Wie geht das? Wie kann ich das, wie kann ich diesen Kurs retten? Oder was auch immer. Wie kann man das anders machen? Und da braucht es auch oft so ein Innehalten, aber trotzdem dranbleiben und auch nicht einfach aufgeben. Auch eine Menge Möglichkeiten für Geduld, Duldsamkeit, Ausdauer. Ich finde Ausdauer auch ein schöner Aspekt, weil das in der Übersetzung, weil das etwas Aktives und nicht Passives ist. Nun, es gibt ein wiederum Kommentarwerk eines Kommentarwerkes in der Theravada-Tradition. Ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Ich habe das mal vorausgeschrieben, wo Reflexionen zur Entwicklung von Kanti genannt werden. Eine ganze Menge und manche sind vielleicht greifbarer und manche weniger greifbar. Die ich als einigermaßen greifbar empfinde, möchte ich jetzt noch kurz vorstellen. Vielleicht bleibt das eine oder andere hängen. Was es nämlich zeigt, ist, dass es viel zu tun hat in Situationen mit der eigenen Einstellung. Und wie die Einstellung etwas ändern kann. Wo man vielleicht aus dem Opfer heraustreten kann und eine Gelegenheit in dieser Situation sehen kann. So wie etwa auch David Steindl-Rast, wenn er über Dankbarkeit spricht oder schreibt, ist auch betont, es gibt auch Situationen, wo man vielleicht erstmal nicht dankbar ist, weil man will diese Situation gar nicht. Vielleicht kann man aber trotzdem dankbar sein, nämlich dankbar für die Gelegenheit, die es bietet. Die Gelegenheit zu wachsen und auch an dieser Situation etwas zu lernen. Und so endlich eine dieser Reflexionen, die ich hier habe aus diesem Kommentarwerk. Wenn diese Schwierigkeit nicht wäre, wenn es niemanden gäbe, der Schwierigkeiten bereitet, wie könnte ich je Duldsamkeit entwickeln und zur Vollendung führen? Also auch Gelegenheiten finden, wenn Menschen nicht so sind, wie wir sie gern hätten, Situationen nicht sind, wie wir sie gern hätten, als eine Möglichkeit, Geduld oder Duldsamkeit zu entfalten. Eine andere Reflexion. Jemand hat mir Schwierigkeiten bereitet. Jemand, der mir Schwierigkeiten bereitet, ist auch ein Wohltäter, weil er oder sie die Grundlage ist, um Geduld zu entwickeln. Und das ist auch wichtig in der Praxis der Entfaltung des Herzens, wie wir die Dinge sehen, wie wir andere Leute sehen, ist eine relative Angelegenheit, je nach Einstellung. Und an dieser Stelle passt irgendwie ganz gut dieses Gedicht von Ryokan, das ich schon irgendwie oft zitiert habe. Ryokan, der weise Narr im Zen, der vor 200 Jahren so in Japan gelebt hat und Gedichte geschrieben hat und alleine irgendwo in einem Wald am Berg gelebt hat und ganz gerne ins Dorf gegangen ist und auf den Markt im Dorf gegangen ist und unter die Leute gegangen ist und dann wieder zurück in seine Hütte. Da hat er nur ganz wenige Dinge in dieser Hütte, was er halt so zum Leben gebraucht hat. Und als er zurückkam eines Tages in die Hütte, hat er gesehen, es wurde eingebrochen. Und obwohl er es eh so wenig hat, die wenigen Dinge waren weg. Was er offensichtlich noch hatte, war ein Stift und ein Papier. Und er hat auch in dieser Situation ein Haiku geschrieben. Haiku sind kurze Zen-Gedichte, die aus einem Herzen der Stille und der Ruhe kommen. Und das Gedicht, das er geschrieben hat, nachdem in der Hütte eingebrochen worden war: Der Mond am Fenster, der Dieb ließ ihn zurück. Immerhin, der Mond war noch da. Ich weiß nicht, ob ich das so schreiben könnte, wenn eingebrochen wurde. Aber wie war das bei dir, Bernd? Oder wer immer das schon einmal erlebt hat. Eine weitere Reflexion. Wenn es zwischenmenschliche Schwierigkeiten gibt, wird hier empfohlen zu reflektieren. Er oder sie bereitet mir Schwierigkeiten, weil da ein Rest von Hass und Ärger in mir ist. Kann ich daran arbeiten? Ist auch nicht so, wie man üblicherweise gleich denkt, aber hier so diesen Blickwinkel auch zu ändern, sind, also da drückt jemand noch Knöpfe, da gibt es einen Rest von Ärger und von Wut. Und okay, kann das okay sein, aber gleichzeitig auch, da gibt es noch etwas zu arbeiten. Nicht nur zu denken, ja, der oder die Person, die hat noch zu arbeiten. Da, auf das schaut man auf eher. Ja, auch ich selbst, auch auf sich selbst ebenso zu schauen und so einen Schritt zurück machen, das zu einer weiteren Perspektive zu sehen. Es gibt diesen christlichen Spruch oder aus der Bibel, dieses Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wenn das nicht aus einer Position kommt, die irgendwie so über den Dingen steht und oben drüber steht, sondern aus wirklich Mitgefühl, dann ist das auch so ein Aspekt von Nachsicht. Ich habe irgendwann mal so eine Geschichte von einem 100-jährigen Zen-Meister, Chan-Meister in China gelesen und der wurde überfallen und die Räuber wollten ihn umbringen und so heißt es, er hatte so ein Mitgefühl mit ihnen, weil er sich gedacht hat, oje, das ist aber ganz ein furchtbares Karma, das sie machen, und das müssen sie ausbaden. Und das war das, was ihn am meisten betroffen hat. Vielleicht ist das auch mit 100 Jahren leichter. Auf jeden Fall nicht, wo man sofort denkt, aber auch da ist es eine Art von Nachsicht und das Mitgefühl. Noch eine Reflexion, die Kant ihrer Geduld, Nachsicht mit sich bringen kann. Diese Dinge, die mir Leid verursachen, sind eine Bedingung für das Entstehen von Vertrauen. Und es ist auch eine Bedingung für die Wahrnehmung von Unzulänglichkeit der Welt. Das finde ich eine interessante Reflexion, die nicht unbedingt sofort gleich zu eingängig ist. Aber was es bedeutet ist, die Dinge, die mir Leid verursachen, es gibt so viele Dinge, die Leid verursachen, auch einem selbst. Es gibt so viel Unzulänglichkeit in Menschen, in der Welt, in einem selbst, aber eben auch im menschlichen Dasein. Weil es nicht perfekt ist. Das ist ein Aspekt von Dukkha, was der Buddha nennt. Eine gewisse Unzulänglichkeit. Auch wenn so vieles Schönes und Wertvolles da ist. Aber immer wieder, wenn wir diese Unzulänglichkeit sehen, oder Dinge, die Leid verursachen, dann ist es eine Bedingung für das Entstehen von Vertrauen. Und damit ist gemeint, dass das einen noch mehr zum Dharma führen kann. So wie Karel Čapek, der tschechische Buchautor, wo ich am Ende meiner Schulzeit vom Herrn Direktor ein Buch geschenkt bekommen habe, von Karel Čapek. Und ein Zitat von ihm: Es sind die kleinen Schwierigkeiten, die uns ruinieren, aber es sind die großen Schwierigkeiten, die uns zu uns selbst zurückbringen. Die kleinen Dinge, die wir uns also verbeißen, ruinieren uns, aber die großen Leiden, die können uns irgendwie zurückwerfen auf uns selbst. Und in diesem Sinne lässt sich auch diese Reflexion verstehen. Ah, das ist eine gewisse, vielleicht sogar Dankbarkeit. Ah, das zeigt mir die Unzulänglichkeit des Daseins. Wo ist wirklich Glück oder Frieden zu finden? In der materiellen Welt? In all den tollen Dingen, die wir machen könnten? Jetzt teilweise auch gar nicht machen können? Oder gibt es ein Glück und Frieden, das mehr von innen kommt? Und auch das kann so ein Umdenken sein, den Schwerpunkt, Glück und Frieden zu suchen, woanders hinzulegen, dort, wo es nachhaltiger ist. Letzte Reflexion, die ich noch teilen möchte, ist, das ist die Wesensart der Sinnesorgane. Wünschenswertes und nicht wünschenswertes, Entschuldigung, das ist die Wesenart der Sinnesorgane, wünschenswerten und nicht wünschenswerten Objekten zu begegnen. Wie denn ist es möglich, unangenehmen Objekten nicht zu begegnen? Und das ist etwas, was wir auch gut in der Meditation, in der Achtsamkeitsmeditation entfalten können. Es bringt dann nichts über so heilsame Qualitäten des Herzens wie Kant zu sprechen, wenn die nicht auch entfaltet werden können. Und in der Meditationspraxis selbst gibt es auch gute Gelegenheit dazu, wenn wir uns auch da den unterschiedlichen Erfahrungen öffnen können. Wenn jedes Sitzen nur Freude, Glück und Leichtigkeit hat, dann ist es unrealistisch. Und schön, wenn es das hat. Aber wenn es nicht hat, dann sind das Möglichkeiten, sich in Duldsamkeit zu üben. Und da gibt es eben Leute, die sagen, naja, jetzt bin ich zu müde zu meditieren und heute fühle ich mich zu schwer zu meditieren und heute bin ich zu ruhelos zu meditieren und so weiter. Und das ist keine gute Gelegenheit, um Kante zu entwickeln. Und deswegen ist es gerade dann, wenn man sich denkt, jetzt bin ich zu müde und jetzt bin ich zu ruhelos und jetzt tut mir der Kopf zu weh, so ruhig auch einmal sich hinsetzen und nicht erwarten, dass das eine gute Meditation ist, aber oder gut im Sinne von angenehm, aber trotzdem zumindest kurz. Wie ist es, wenn ich zu müde bin? Meistens merkt man, es gibt kein Zu, das ist etwas, was der Kopf macht. Wie ist es, wenn ich zu ruhelos bin? Es gibt auch kein zu ruhelos, es ist halt nicht angenehm. Und auch hier so ein sich vortasten in Duldsamkeit, muss er deswegen nicht eine ganze Stunde sitzen, aber sich hinein öffnen. Und lass mich noch schließen mit einem Zitat von dem ehrwürdigen Sujiva, der in Österreich nicht so bekannt ist, aber in Tschechien und in Italien, in Malaysia, Mönch, der dort vor allem unterrichtet, sehr bekannt und beliebt ist. Er spricht auch über Duldsamkeit. Duldsamkeit ist ein Zustand des Herzens, frei von Nervosität und Aufregung. Jemand, der ungeduldig ist, ist ohne Frieden und unfähig, selbst kleinste Unannehmlichkeiten oder Unbehagen zu ertragen. Daraus komme ich zum Schluss, dass Duldsamkeit die Fähigkeit ist, das Herz in Frieden zu halten, es fest und beständig zu erhalten, achtsam und erfüllt von Güte und Mitgefühl. Und sein Nutzen ist, es überwindet und vermeidet Widerwärtigkeiten. Es gibt Gelegenheit und Zeit für das Wachsen des Heilsamen. Und es ermöglicht uns, in weltlichen und spirituellen Belangen sehr weit zu gehen. Und vielleicht denke ich, schließe nun damit. Ich glaube, wir machen noch bis um halb. Und ich hoffe, ihr habt.